Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 16. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder gegenüber sitzend die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, liebe Flavio von Bixleben, guten Morgen, liebe Zuhörer.
Ja, liebe Frau Kneißl, wir sind hier heute wieder an Ihrem in Ihrem Wohnzimmer in St. Petersburg, in Ihrer schönen Wohnung, die Sie jetzt aber in rund 2-3 Wochen verlassen werden. Und bevor wir dann einsteigen und uns mit dem beschäftigen, was auch diese Woche wieder los war, und ich werde heute ein wenig davon berichten, was mir hier in Russland alles widerfahren ist, von meinen Erlebnissen. Frau Kneißl, wie war denn Ihre Woche? Wir haben ja einiges zusammen erlebt. Wir waren im Marinsky zusammen, wir waren auf Ihrer Buchvorstellung. Ihr Buch wurde auf Russisch vorgestellt. Sie hatten 2 Interviews gestern mit der AFP. Wir hatten dann am späten Nachmittag noch eine Diskussion mit ihren Studenten, die wirklich sehr lebhaft und sehr spannend war. Da können wir auch sicherlich gleich noch drüber zu sprechen kommen. Aber wie war denn Ihre Woche? Wie geht's Ihnen? Und wie blicken Sie jetzt auch auf das bevorstehende Wochenende?
Ja, vielen Dank, lieber Flavio. Intensiv, aber glücklicherweise liegen die ganz besonders intensiven Tage, glaube ich, hinter uns. Also kein Vergleich mit der Spiel-Woche. Wir sind zwar letzten Samstag wirklich mit letzter Kraft dann noch zur Buchpräsentation gegangen, aber wir hatten ja ein unglaublich schönes Wochenende. Also dank Ihres Besuches und dank des schönen Wetters und was es einfach so gefunden hat, waren wir am Samstagabend schön und kitschig in Schwanensee im alten Marinsky. Es gibt ja hier in St. Petersburg das von Valeri Gergiev, glaube ich, initiierte, das war damals er, der den Neubau organisieren ließ, das neue Marinsky, aber das alte Marinsky hat einfach noch so seinen gewissen Cachet. Und dort sahen wir eben Schwanensee in einer wirklich bezaubernden, schönen, atemberaubenden Aufführung. Also ich glaube, wer immer Kunst, Kultur, Ballett begeistert ist und weiß, wie mittlerweile Ballettaufführungen bedauerlicherweise von Düsseldorf bis Wien stattfinden, der hat dann einfach sein ganz besonderes Aha-Erlebnis, wenn man hier einfach diese Anmut, diese Ästhetik und Leichtigkeit, die natürlich auf viel Disziplin und Handwerk beruht, aber es ist eine unglaubliche Leichtigkeit und Schönheit. Das deutsche Wort Anmut trifft es wahrscheinlich am besten, wenn man all das erleben darf. Und wir saßen also entsprechend baff, auch wenn wir müde waren. Wir haben uns an dem Büro noch kurz auf die Divans gelegt, um in die Oper zu schaffen. Aber es war einfach ein Traum. Und am nächsten Tag habe ich mir einen alten Traum hier in St. Petersburg verwirklicht. Und glücklicherweise eine Bekannte hat mir dabei geholfen, weil Karten kaufen und so, das ist noch nicht ganz meins im Internet. Ich habe gesagt, ich will in den Zirkus gehen. Es gibt hier in St. Petersburg, wie in vielen russischen Städten, ein richtiges Zirkusgebäude. Also Zirkus findet nicht im Zelt statt, natürlich auch. Die Wanderzirkus, die kennen wir vor allem aus unseren Breiten. Ja. Zirkus ist Wanderzirkus, da wird ein Zelt aufgestellt. Manche haben ein riesiges Zelt in den Roncalli und manche haben einen kleinen. Und ich bin immer gerne in den Zirkus gegangen. Und hier haben wir einfach in Russland diese palazzoartigen Gebäude. Und wir waren in St. Petersburg im alten Zirkusgebäude. Das wurde in den 1880er Jahren errichtet, dann 2015 neu eröffnet nach einer umfassenden Renovierung. Und dort saßen wir also zu dritt wie die kleinen Kinder und sind aus dem Staunen rausgekommen. Aber vielleicht erzählen Sie besser darüber.
Ja, also ich kann das im Grunde genommen nur bestätigen, was Sie da ausführen, Frau Kneißl. Also erstmal nochmal, um auf den Schwansee im Marinsky zu sprechen zu kommen. Ich bin ja auch jemand, der in Deutschland ganz gerne mal zu Ballettaufführungen in die Oper oder ins Theater geht. Und ich bin zunehmend entsetzt über das, was wir da in Deutschland zu sehen bekommen. Das Letzte, was ich jetzt gesehen hatte, war ein Stück von Parsifal. Und das war entsetzlich, es war scheußlich. Ich musste während der Hälfte, haben ich und meine Partnerin das Stück verlassen müssen, weil es grausig war, weil wir es nicht weiter mit anschauen konnten. Und das, was ich da dort gesehen habe im Mariinsky, das war, Sie haben es ganz richtig gesagt, dieses wunderschöne deutsche Wort anmutig. Ja, wir saßen da ja, Frau Kneißl, bei einem Butterbrot, wie man auf Russisch sagt, also einem Brot mit Kaviar. Ja, und russischem Champagner oder Sekt und kam eben auf den Schluss, dass das einfach anmutig ist, was wir da sehen. Ja. Es ist wirklich wunderschön mit anzusehen gewesen. Ich saß wirklich mit offenem Mund da. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus, weil es so wunderschön war und generell mein ganzer Besuch hier in Russland übertrifft alle Erwartungen. Also schon allein bei meiner Ankunft, der erste Tag war geprägt von Menschen, die mir, von Russen, die ich kennengelernt habe und denen ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, und die mir erwidert haben, auf Deutsch, das ist aber schön, ich spreche auch Deutsch. Ja, und ich hatte ja, ich hatte es Ihnen schon erzählt, Frau Kneißl, ich hatte ein wenig Befürchtungen, Bedenken, aufgrund der letzten 2 Jahre. Sie wissen, was passiert ist. Russland muss zerstört werden. Wir müssen Russland ruinieren, wie Baerbock gesagt hat. Ich hatte gedacht, das hätte Spuren hinterlassen im russischen Volk und in der russischen Seele. Und das hat es womöglich auch, aber sie lassen es uns nicht spüren. Also sie empfangen einen mit offenen Armen. Sie sind unglaublich interessiert. Also ich bin schon viel herumgereist, aber ich habe noch nie ein Volk kennengelernt, das so interessiert ist an einem, das einem so viele Fragen stellt und das einen mit derartig offenen Armen empfängt. Und das, wie gesagt, bei dieser unerträglichen Propaganda, die bei uns in den westlichen Medien läuft, es ist schon wirklich beeindruckend. Und gestern, Frau Kneißl, hatten Sie dann eine Diskussion organisiert mit jungen Studenten, in dem ich dann eingeladen war und ein wenig berichten durfte von meiner Erfahrung in Deutschland. Es waren rund 20, 30 junge Menschen zugegen. Und man muss dazu sagen, all die jungen Menschen sind top gekleidet. Einige junge Männer im Anzug mit Krawatte, die Frauen in langen Kleidern. Unglaublich höflich, respektvoll, kam auf mich zu, haben mir die Hand geschüttelt, haben sich nach dem Vortrag bedankt bei mir, und die Diskussion war wirklich geprägt von einer unfassbaren hohen Qualität der Diskussion. Auch hier wieder von Respekt. Es hat niemand reingerufen, es hat niemand sich vorgedrängelt, sondern jeder hat gewartet, bis er dann von Ihnen drangenommen worden ist. Das ist jetzt hier einmal wieder die Kuckucksuhr bei Ihnen in der Wohnung, die hier schlägt. Und wir hatten einfach eine sehr spannende Diskussion über das, was gerade bei uns in Deutschland und im Westen passiert. Ja, und ich fand es auch sehr interessant, die Stimmen von den jungen Menschen zu hören. Und ich weiß noch, mit welch großen Augen sie mich angeschaut haben, als ich erzählt habe, dass wir bei uns an den Universitäten nicht über geopolitische Entwicklungen sprechen, sondern primär über Klimawandel und die Frage, ob ein Mann eine Frau sein kann und eine Frau ein Mann. Ja, das können die überhaupt nicht glauben, dass das wirklich das primäre Thema ist, worüber an unseren Universitäten gesprochen wird. Aber ja, ich kann sagen, ich bin wirklich zutiefst beeindruckt von diesem Land, von dieser Gastfreundschaft, von dem Respekt und natürlich auch von der Schönheit dieser Stadt. Also St. Petersburg ist für mich die schönste Stadt, die ich bisher gesehen habe. Ich war schon in vielen Städten auf dieser Welt, und St. Petersburg ist wirklich zutiefst beeindruckend. Auch das Wetter ist zurzeit hier, wir haben ja quasi Hochsommer, wir haben jeden Tag zwischen 18 und 25, 26 Grad. Grad. Es ist sehr angenehm. Es weht immer ein laues Lüftchen. Es ist ein bisschen so wie oben vielleicht in Hamburg von den Temperaturen her. Aber es lässt sich wirklich gut leben. Und ich hatte gestern am Ende zu den Studenten gesagt, die Zukunft wird in Russland sein, ja. Und das war auch mein Eindruck vom Economic Forum vergangene Woche, als ich das gesehen habe mit über 130 Teilnehmern aus der ganzen Welt, über 17.000 Teilnehmern. Auch das war wieder beeindruckend zu sehen, wie fortschrittlich alles ist. Und Frau Kneißl, wir machen manchmal, um diese ganzen Absurditäten ein wenig mit Humor noch zu nehmen, sagen wir dann, Frau Kneißl, schauen Sie mal hier, der Supermarkt schon wieder leer. Wieder finden wir nichts zu trinken, es gibt nichts zu essen. Wir nehmen es ein wenig mit Humor, das Ganze noch, weil es ist natürlich nicht so, die Supermärkte sind randvoll, sie sind gefüllt, man kriegt deutsche Produkte, man kriegt englische Produkte, man kriegt französische Produkte. Die Restaurants sind ein Traum. Ich bin auch jemand, der sehr gerne mal essen geht. Und wenn man hier ein deutsches Gehalt hat, kann man auch ganz auf sehr hohem Niveau essen gehen. Und auch ohne deutsches Gehalt kann man toll essen gehen. Wir waren einmal georgisch essen. Gestern Abend waren wir, internationale Küche, würde ich sagen. Und das war hervorragend. Also ich habe auch schon zu Ihnen gesagt, ich wünschte mir mal, dass eine Frau Baerbock oder ein Herr Scholz dieses Land besuchen würden, um zu sehen, was hier wirklich läuft. Oder Frau Kneißl, dem können Sie zustimmen. Was würde das mit einem Herrn Scholz oder einer Frau Baerbock machen, wenn sie diese Gastfreundschaft hier mal erleben würden?
Wissen Sie, das Kuriose ist ja, oder bedauerliche, kurios ist es nicht, dass Zehntausende Deutsche hier arbeiteten, einige sind geblieben, aber der Großteil ist dann doch weggegangen, als Historiker, als akademische Gastlehrer, Semester an der St. Petersburger Universität, in Jekaterinenburg, beispielsweise ein deutscher Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Ehrendoktoratswürde erhalten hat. Er hat sich immer wieder in Jekaterinenburg aufhalten dürfen, sowohl in seiner Zeit noch als außenpolitischer Berater, dann als Außenminister, nunmehr als Bundespräsident. Und ein Steinmeier steht für mich als stellvertretend für diese deutsche Mehrheit, die gesagt hat, Russland muss zerstört werden. Und sie hatten ja Gelegenheiten, sie kannten ja, sie haben sich ja mehrfach in Russland aufgehalten. Ja, sie wurden mit Respekt, Gastfreundschaft und entsprechenden Geschenken, wie beispielsweise einer Ehrendoktoratswürde, die ja ein sehr ehrenvolles, schönes, immaterielles Geschenk ist, geehrt, geachtet, respektiert. Und eben diese Leute, nehmen wir auch den Sigmar Gabriel, früherer sozialdemokratischer Außenminister, ich erinnere mich an ein Interview mit ihm auf Deutschlandfunk, das habe ich Anfang des Jahres 2022 gehört, der damals wirklich mit Volldampf ins Mikrofon hineinratterte, die Russen müssen am eigenen Leib spüren, eben Entbehrungen und russische Schüler aus Großbritannien und im Westen müssen aus den Internaten und Schulen und Universitäten entfernt werden. Also all das hat ein Sigmar Gabriel von sich gegeben, der ein Vertrauter von Lavrov war. Ich erinnere mich, mit welchen hohen Respekt ein Sergei Lavrov von seinem ehemaligen Amtskollegen Sigmar Gabriel bis heute spricht. Ja, aber zeitgleich erstaunt ist, wie sich also all diese, nicht nur wie die Fahnen im Wind drehten, sondern da ist noch sehr, sehr viel mehr passiert. Das ist ja nicht reiner Opportunismus, da ist ja ein aktives, wie Sie vorhin zitiert haben, Russland muss zerstört werden. Ja, also wir haben ein Interview Olaf Scholz neulich gemeinsam am Telefon kurz nachgelesen und wir haben einfach nur den Kopf geschüttelt, welches Vokabular da wieder in Gebrauch kommt. Das heißt, ich kann da Ihre Meinung nicht ganz teilen. Die sollten mal ein paar Tage da sein, um das zu spüren und zu gewinnen. Sie werden es nicht sehen. Ja, man nennt das, glaube ich, in der Psychologie selektives Hören oder selektives Sehen, weil die Gelegenheit hatten viele. Ja?
Und was mir auch noch gerade jetzt nochmal aufgefallen ist, als sie eben darüber zu sprechen kam, wie das Leben hier in Russland ist und was mir hier auch auffällt, und wir hatten auch darüber schon gesprochen, Frau Kneißl, in den letzten Tagen, ist das, was wir in Deutschland als Vielfalt bezeichnen. Ja, das ist ja einer der Begriffe, die ständig verwendet wird, um zu betonen, wie wichtig es ist, dass Menschen aus allen Kulturen, Menschen mit jeglichen sexuellen Hintergründen bei uns willkommen sind, was ja auch schön und gut ist. Aber diese Vielfalt, die wir uns auf die Fahne schreiben und die aus meiner Sicht so tatsächlich nicht vorhanden ist, weil es doch am Ende sehr viel einer gewissen Gleichschaltung unterliegt, ist hier eine tatsächliche Vielfalt vorhanden. Also diese Vielfalt, die sieht man in den Meinungen der Menschen. Es gibt ganz unterschiedlich, also ich habe mich mit einigen unterhalten, die gesagt haben, sie sind ein großer Fan von Nawalny. Gerade vorgestern hatte ich mich mit einer jungen Studentin unterhalten, die gesagt hat, sie findet Nawalny ganz toll. Dann hatten wir hier auch jemand kennengelernt, der uns hier die Stadt gezeigt hat und meinte, Russland hat die Ukraine zerstört. Ja, es gibt hier wirklich, es ist hochinteressant, sich mit den Menschen zu unterhalten, weil es ein ganz buntes Bild an Meinungen gibt, was in Deutschland einfach nicht mehr in der Form vorhanden ist, also nicht ansatzweise vorhanden ist. Und was mir auch eine Studentin erzählt hatte, Frau Kneißl, was ich sehr interessant fand, oder doch sehr überraschend, dass an der Universität es tatsächlich wohl auch Professoren gibt, die antirussisch sind, die vom Regime in Moskau sprechen, die Putin einen Diktator bezeichnen. Ja, und vielleicht können Sie dazu ein, zwei Sätze sagen. Ich denke, das ist auch für unsere Zuhörer interessant. Also man scheint da doch sehr liberal zu sein im Umgang mit diesen Professoren. Oder wie beurteilen Sie das, Frau Kneißl?
Ja, das wollen einfach viele nicht wahrnehmen. Ja, und als ich im Juni vergangenen Jahres es bekannt wurde, dass ich eben an der Universität in St. Petersburg, staatliche St. Petersburg Universität, arbeiten würde, gab es ja in Österreich bereits Initiativen, mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen, unter anderem eben seitens des Direktors der Diplomatischen Akademie, dann auch gefolgt vom ehemaligen Dekan der Juristischen Fakultät Wien. Mit dem Hinweis, jetzt arbeitet sie ja für eine staatliche Universität und das ist also etwas ganz brisant Gefährliches. Und sie begreifen nicht, ja, weil sie einfach in ihrer Unwissenheit, da kommt doch dazu, dass der ehemalige, also dass Herr Brix, jetzt Direktor der Diplomatischen Akademie, unter anderem auch Botschafter in Moskau war, ja, also er sollte es besser wissen. Aber sie haben keine Ahnung von eben diesem Pluralismus an den russischen Universitäten, wo in einem ganz anderen Umfang über Zeitgeschichte oder auch Geschichte diskutiert werden kann. Und zum Beispiel das größte Institut an der, im Bereich der internationalen Beziehungen hier an der Universität ist jenes für EU-Fragen. Und ich hatte da mit dem Leiter ganz zu Beginn einige Gespräche. Und wenn ich mir dort die wissenschaftlichen Mitarbeiter und so weiter, wenn ich mit denen rede, ja, die haben alle eine sehr hohen EU-Haltung und sprechen eigentlich teilweise, als wären sie top bezahlte EU-Konsulenten, sage ich immer wieder. Ja, also es ist dasselbe Vokabular, es sind dieselben Haltungen und das existiert eben neben anderen ja, Personen, die vielleicht anders denken, und man bleibt aber im Gespräch. Ja. Es ist das, was ich aus Österreich oder Deutschland von, ich sage jetzt wirklich mal 25 Jahren, 30 Jahren ist es her, an meinem Tisch, ich hatte immer einen Freundesbekanntenkreis, da waren Kommunisten wie Royalisten, da waren Menschen mit islamischem Hintergrund oder jüdischem, und ja, wir haben uns über das eine oder andere unterschiedlichst unterhalten. Meistens ging es um die Lage, Frage Israel, Iran und so weiter. Jetzt einfach immer mein Thema war. Aber wir sind nie in offene Konfrontation gegangen und wir hätten nie Freundschaften gebrochen, weil wir unterschiedlicher politischer Meinung waren. Und heute, wir kennen dieses Dilemma, es hat sich geändert in diesen letzten 20, 25 Jahren. Und in Russland gibt es einfach noch, es muss ja kein Miteinander sein. Ich sage immer, es ist ja schon ein Nebeneinander in Ordnung, wie ich es beispielsweise aus dem Libanon kenne. Dieser Wunsch nach Miteinander, der muss ja nicht immer sein. Man kann ja auch in einer Familie manchmal nebeneinander besser existieren, als wenn man jetzt eben in den anderen versucht, von bestimmten Fragen zu überzeugen. Vielleicht ein Wort noch zu diesem grundsätzlichen größeren Begriff Pluralismus. Etwas, was mir nicht in dem Umfang bewusst war und ich eben auch entsprechend faszinierend finde, wenn es um diesen Pluralismus geht, ist die vielen Brüche in der Geschichte Russlands, die sich wirklich wie ein Thriller liest. Und ich wusste da auch viel zu wenig, habe jetzt einfach erst nachgelesen, interessante Dokumentationen auf YouTube nachgeschaut. Da gibt es einige wirklich ganz gut, ganz interessant gemachte russische Dokumentationen von Jurik aus dem 7., 8., 9. Jahrhundert bis hinein eben in die Zeit der Romanows. Es ist das zaristische Russland neben der kommunistischen Sowjetunion, neben der föderalen russischen zeitgenössischen Situation, das passiert einfach im gleichzeitig, ja. Und ist ganz gut auch abgebildet anhand der drei großen Flaggen, die erst letztes Jahr gehisst wurden, hier in St. Petersburg. Es sind Brüche, es waren massive Brüche in der russischen Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert. Und die Menschen leben mit diesen Brüchen, ja. Also, wenn jemand sich ein Bild von Zar Nikolaus II. Aufhängt oder beispielsweise eine Art Pilgerreise nach Jekaterinenburg zum Memorial, wo die Familie des Zaren ermordet wurde, wenn jemand sich dafür interessiert und beispielsweise eben dort auch betet, und ich war dort und habe eben diese Frömmigkeit und den Respekt und alles, was rund diese Exekution geschah, man hat diese Geschichte wieder aufgearbeitet. Menschen gehen dorthin und machen eben eine Art Pilgerreise. Und daneben existiert aber auch das Erbe der Stahlindustrie in Jekaterinenburg, das aus dem Kommunismus stammt und das bis heute Wohlstand schafft. Also das ist ein Nebeneinander, und ich finde es faszinierend, wie die russische Bevölkerung, das ist jetzt immer eine ganz persönliche Frage, aber ich habe doch viele Menschen getroffen, die damit sehr bewundernswert umgehen, weil wir kennen das verkrampfte Verhältnis in Österreich und Deutschland zur Geschichte. Da gibt es, hier ist der Umgang mit der Geschichte mir fällt jetzt nicht das richtige Wort dazu ein, aber mir gefällt es, wie die Menschen mit der Geschichte umgehen. Ja, also es ist, man sieht ja auch noch genug Lenin-Statuen, egal wo, ja, in Moskau oder hier in St. Petersburg, in jedem Dorf steht ein Lenin ist Teil der Geschichte. Und daneben die Kirchen, die überlebt haben. Ja, es haben genug Kirchen überlebt, auch trotz eben Stalinismus und Säuberungen in der Priesterschaft und so weiter. Aber es wurden einige Kirchen wieder absolut von Null aufgebaut, wie bekannte, das ist jetzt Erlöserkirche in Moskau. Bitte um Verzeihung an die Zuhörerschaft, wenn ich jetzt den falschen Namen sage, aber es ist diese eine bekannte große Kathedrale, ich glaube 2004 oder 2005 neu eröffnet wurde, wieder wunderschön neu errichtet, unmittelbarer Nähe zum Kreml. Die war in Zeit des Kommunismus ein Schwimmbad, wie viele Kirchen dazwischen in Sporthallen, Schwimmbäder und so weiter geformt wurden. Und mit all diesen Geschichtsbrüchen leben die Menschen in Russland, und davon wusste ich auch viel zu wenig bis gar nichts.
Mhm. Ja, und ist auch für mich nochmal sehr spannend zu sehen, wie junge Menschen, die ich jetzt ja hier auch dank Ihnen kennenlernen durfte, ihre Studenten, wie Sie eben gerade ganz richtig ausgeführt haben, einen ganz anderen Bezug zu ihrer Geschichte haben. Also während wir in Deutschland ja lernen, dass wir für zwei Weltkriege verantwortlich sind und dass wir im Grunde genommen uns schämen sollten, Deutscher zu sein, ist es in Russland so, dass man durchaus stolz ist auf seine eigene Geschichte und dass die russische Geschichte ja auch wesentlich lebhafter und spannender ist als die Deutschlands und vieler anderer europäischer, westlicher Nationen. Wer sich mal mit der russischen Geschichte beschäftigt, wird feststellen, dass das, was dort geschehen ist, romanfüllend ist. Also dass so eine derartig bunte Geschichte, eine lebhafte Geschichte, eine spannende Geschichte, die gibt es nicht noch einmal. Und es ist auch spannend zu sehen, dass die jungen Menschen, wie gesagt, sehr stolz sind, aber auch sehr viel über ihre Geschichte wissen. Also ich hatte ein Museums besucht und da waren dann drei junge Studentinnen mit dabei, Jahrgang 2002, 2003 und 2004, also wirklich gerade erst Anfang 20. Und es gab oftmals keine englische Übersetzung und dann hatte ich eben immer mal wieder nachgefragt, ob sie mir etwas zu diesem oder jenem Ölgemälde oder Büste sagen können, und zu meinem Überraschen habe ich immer eine sehr ausführliche Antwort bekommen. Also da ist ein ganz anderes Bewusstsein vorhanden. Und Frau Kneißl, was ich eben auch noch sehr schön finde, ich hatte es eben schon ausgeführt, ist eben dieser Respekt, mit dem man hier empfangen wird, aber auch mit der Warmherzigkeit. Ja, also ich hatte mein Bild von Russland, das ist ja mein erstes Mal in Russland, war eben, dass es eben doch vielleicht ein kaltes Land ist. Ja, Russland, ein kaltes Land, das ist so ein bisschen das Bild, was man als Deutscher so hat. Und das ist das Gegenteil. Also man wird mit offenen Armen empfangen. Und hier in St. Petersburg ist es westlich. Also Puschkin hatte, wie ich jetzt gelernt habe, St. Petersburg einst als das Tor zum Westen bezeichnet. Und es ist, wie ich finde, eine wirklich westliche Stadt. Ja. Und Sie hatten auch schon zu mir gesagt, lieber Flavio, wenn Sie mal Russland wirklich kennenlernen wollen, dann müssen Sie raus aus St. Petersburg. Das ist hier nicht das Russland. Und man braucht von hier nach Helsinki, ich glaube, keine 3 Stunden mit dem Auto, was zurzeit jedoch nicht möglich ist. Die Grenzen sind zu, wir wissen, was gerade passiert. Der Hass auf alles Russische, er ist doch weiterhin sehr groß. Aber das ist doch etwas, was mich überrascht. Und gleichzeitig ist es doch auch spannend, traurig zu sehen, dass eine gewisse Naivität auch vorhanden ist, wir hatten gestern über Druschba gesprochen, über Freundschaft, und viele, vor allen Dingen auch der jungen Studenten, glauben, dass man in ein paar Jahren mit Deutschland wieder befreundet ist. Und Sie haben dem entgegnet, nein, das wird nicht so sein. Frau Kneißl, wie kommen Sie denn dazu? Warum sind Sie da so pessimistisch hinsichtlich dieser Freundschaft? Und woher kommt da diese Blauäugigkeit?
Präsident Putin hat selbst vor einigen Monaten gesagt, ich war naiv, obwohl ich beim KGB arbeitete, aber ich war naiv, was Deutschland anging, was den Westen vielleicht anging. Vielleicht kurz zur Erinnerung, als Präsident Putin erst zweiten Jahr seines Amtszeit war, 2001, kurz nach den Anschlägen in New York vom 11. September, wo, ich glaube, Moskau erste Stadt war, die erste Kapitale, die erste Hauptstadt, die Washington das Beileid aussprach, weil Russland mit brutalsten Terrorismus in den 90er Jahren und dann auch Anfang der Nullerjahre immer wieder zu kämpfen hatte. Also die erste Reaktion von Präsident Putin war damals, seine Kooperation anzubieten in der Terrorismusbekämpfung. Und vielleicht erinnern sich einige noch daran, es liegt jetzt schon eine Weile zurück, aber er reiste in den Bundestag, hielt eine Rede auf Deutsch und streckte die Hand aus, ja, in jeder Hinsicht. Rede kann man nachsehen. Und er wurde damals innerrussisch kritisiert und es gab viele Stimmen in Russland, die meinten, dem Westen ist nicht zu trauen. Ja? Ich kenne eine ähnliche Debatte aus dem Iran. Er tat es trotzdem. Ja? Ich glaube, das haben viele bis heute nicht verstanden, dass Präsident Wladimir Putin aus vielen Gründen, ja, es ist ein äußerst liberal denkender russischer Staatsmann ist. Ja? Das haben sie nicht verstanden, auch wenn es ja viele Gelegenheiten gab, mit ihm zu sprechen, sich mit ihm auseinanderzusetzen oder auch ihn, sage ich jetzt mal, auf nachrichtendienstlicher Ebene zu studieren, zu sezieren und so weiter. Ja, also das haben sie nicht verstanden. Ja? Und was jetzt diese Möglichkeit einer Rückkehr zur Freundschaft und so weiter, der russische Begriff Freundschaft ist etwas ganz Besonderes, da bin ich auch erst dabei, das zu erfassen, was Freundschaft alles hier bedeutet. Jedenfalls lässt man, glaube ich, einen Freund nicht so rasch fallen, wie das in unserem Breiten der Fall ist. Wir haben beide kennengelernt, wie Freunde sich abwenden können, weil der Wind stärker bläst oder sich nicht trauen, mit einem Kontakt aufzunehmen, weil sie ja jetzt sozusagen Verräterin ist, wie ich auch gestern erfuhr, dass ich als Verräterin bezeichnet werde in Österreich. Und das ist eine, ja, das die Rückkehr wird meines Erachtens nicht so schnell erfolgen, weil wir jetzt eigentlich eher in der Dynamik drinnen sind, in Richtung Eskalation. Und ich wüsste nicht, wer und unter welchen Bedingungen diese Eskalation im Moment aufzuhalten ist. Ja. Also das verfolgt man die Reden deutscher Kabinettsmitglieder. Geht man jetzt mal davon aus, dass vielleicht ein Olaf Scholz, der Zögerer, durch einen Boris Pistorius, Verteidigungsminister, vielleicht ersetzt wird? Ergebnis vielleicht auch des letzten Debakels bei den Europawahlen. Dann wird der Wind wahrscheinlich noch stärker antirussisch sein. Ja. Geht man davon aus, dass die neue EU-Kommission vielleicht mit Personen besetzt wird, die noch antirussischer sind? Also wir können ja vielleicht noch dazu sprechen oder werden in den nächsten Tagen sehen, wie da die Personalrohschaden sind. Man sollte vielleicht noch nicht spekulieren, aber nicht, dass die jetzige also Kommissionsspitze in irgendeiner Weise so etwas wie Diplomatie im Hinterkopf hatte. Man kennt die Zitate von Josep Borrell. Aber da ist noch Luft, oder wie sagt man da? Da ist noch Luft nach oben, ja, oder wir haben noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, ja, um es auch da, so ein bisschen militärpolitisch zuzuspitzen. Und daher bin ich hier nicht unbedingt pessimistisch, sondern das sagt mir meine innere Logik, meine Lektüre der Geschichte, ja. Das sind einfach gewisse historische Verläufe, in denen wir gerade drinnen stecken, und Personen, die das vielleicht analytisch oder historisch auf den Punkt bringen können, wie Dmitri Trinin, hat vor einigen Monaten einen Aufsatz veröffentlicht, in dem die Konklusion lautet, eine Partnerschaft mit dem Westen wird es in den nächsten 30 Jahren nicht geben. Ja? Dieser Artikel ist auch nachzulesen. Minister Lavrov hat ihn vor einigen Wochen zitiert und gesagt, er sieht das ähnlich. Mindestens 30 Jahre, das heißt eine Generation und noch etwas. Ja? Weil wenn man sich die aktuellen Lehrbücher ansieht, beispielsweise in deutschen Schulen, wenn es um Geschichte geht und die Rolle Russlands, dann ist das fast eine Darstellung, wie eben kurz vor 1914. Ja? Daher habe ich hier in keiner Weise eine Erwartungshaltung, alles wird gut, ja. Wie das gerne von russischer Seite auch gesehen wird. Und das Schiff dreht sich und der aktuelle Konflikt, eine Kriegssituation beschleunigt immer Veränderungen technischer Natur, wie eben auch historische Verläufe. Und Sie haben es vorhin ausgeführt, nochmals mit Ihren Eindrücken vom Wirtschaftsforum. Ja, es geht. Das Schiff hat sich gedreht auf Ost-Südost. Und das wäre sowieso der Fall gewesen, weil Europa und allen voran Deutschland und Österreich sowohl demografisch als auch wirtschaftlich einfach uninteressant geworden sind.
Und das ist eine bittere Erkenntnis aus deutscher Perspektive, wenn man die russische Brille anhat, dann kann man durchaus zuversichtlich sein, und das ist auch, das war mein Eindruck auch vom Economic Forum. Es war eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren, und auch wenn man sich hier mit den Menschen unterhält, es geht nach vorne. Es ist eine, wie Sie auch sagen, eine Lebensbejahung, ein Ja zum Leben, ein Ja zum Fortschritt, ein Ja für die Zukunft. Und gleichzeitig ist trotzdem zu erkennen, dass jeder Russe, den man, glaube ich, hier fragen würde, aus dem Bauch heraus gesprochen, uns Deutschen die Hand ausstrecken würde und sagen würde, Druschba, wir wollen mit euch in Freundschaft leben. Und das nicht nur, sag ich mal, vom Volk heraus gesprochen, sondern auch von den höchsten politischen Ämtern, wie zum Beispiel Putin, der einst auf Deutsch eine Rede im Bundestag gehalten hat und auch in zahlreichen Interviews immer wieder seine Hand gen Westen, gen Deutschland ausgestreckt hat, aber diese auf bitterböse Art und Weise nicht angenommen wurde. Nein, sie wurde weggeschlagen. Man will keine Freundschaft mit Russland. Das ist meine bittere Erkenntnis, Frau Kneißl. Aber lassen Sie uns dieses Kapitel für heute mal zunächst schließen und uns mit dem beschäftigen, was auch diese Woche wieder los war auf der politischen Ebene, der geopolitischen Ebene, und zunächst über die Europawahl zu sprechen kommen. Frau Kneißl, denn vergangenen Sonntag saßen wir bei Ihnen zusammen und haben gespannt auf Ihren Bildschirm geschaut, um die Ergebnisse der Europawahl zu sehen. Und das erste, was die erste Headline war, selbstverständlich: Macron löst das Parlament auf Neuwahlen in Frankreich. Vergangene Woche in 3 Wochen, jetzt in 2 Wochen Neuwahlen. Frau Kneißl, bevor wir jetzt auf den Rechtsruck zu sprechen kommen, der überall in den Headlines steht und über eine mögliche Wiederwahl von Frau von der Leyen sprechen. Neuwahlen in Frankreich, was sagen Sie dazu? Und ist das womöglich ein bevorstehendes politisches Chaos, was uns da in Frankreich erwartet? Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe hier auf meinem Desktop immer in der Früh France 24, das ist das französische CNN, das macht einen ganz kompakten Nachrichtenüberblick und manchmal schlechter, manchmal besser, aber wir haben es uns eben gemeinsam hier angesehen. Das nur als Fußnote an diejenigen, die hier zuhören aus diversen deutschsprachigen Medien. Man kann in Russland jedes Medium empfangen, weil es immer wieder heißt, wir hätten jetzt keinen Zugang zu westlichen Medien. Also ich kann hier wirklich alles sehen. Und nur auch zur Erinnerung, ob Sky News oder BBC, die haben alle ihre Büros in Moskau und reisen ins Land. Also das ist alles kein Problem. Macron ist ein Hasardeur, ein Spieler. Seine Argumentation ist, er möchte also jetzt aufzeigen, dass die Partei, die Wählerschaft rund um Marine Le Pen, vielleicht bei den Europawahlen gewinnen mag, aber nicht bei den nationalen Wahlen. Ja. Und das ist so die Argumentation. Wir hatten eine ähnliche Argumentation schon mal vor, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile fast über 20 Jahre her. Damals ging Jacques Chirac in Konfrontation gegen den Vater von Marine Le Pen. Aber man kann die Zeiten nicht vergleichen. Ein Front National unter Le Pen Vater, einst bei 7-8% in den 80er Jahren gelegen, kann also heute leicht bei Europawahlen über 30% gewinnen. Und warum auch nicht bei einer nationalen Wahl, weil Le Pen, sage ich einmal, klüger als vielleicht Personen, die sich in einem ähnlichen politischen Lager finden, die Partei mittlerweile in Richtung Mitte gehoben hat. Ja. Und sie hat sich zur Erinnerung auch ganz klar gegenüber der AfD abgegrenzt. Ja. Es gab also hier einige Maßnahmen, wenn man sagt, mit einer AfD möchte man nichts zu tun haben. Auch mit einer österreichischen FPÖ hat man vielleicht seine Probleme. Also da gibt es sozusagen eine ganz, ganz klare Abgrenzung. Und Le Pen geht in Richtung Zentrum. Alle wollen im Zentrum, alle wollen in der Mitte stehen. Ja. Dort hat man sozusagen geschöpft und aus dem Vollen. Und das Thema dieser Parlamentsauflösung ist ein absoluter Ausdruck einer politischen Verantwortungslosigkeit. weil erstens ist das eine sehr einsame Entscheidung von Macron, also in keiner Weise mit seinen unmittelbaren Kollegen sozusagen abgesprochen. Und es kann sein, dass eben in 3 Wochen es zu einer Art Kohabitation kommt. Wir hatten das schon einmal in Frankreich. Das heißt, der Präsident ist eben weiterhin dann Macron, weil es sind ja nicht Präsidentschaftswahlen, es sind nur Parlamentswahlen. Und der Premierminister könnte beispielsweise aus dem Rassemblement National, also von Le Pen Seite kommen. Und dann hätten wir zweifellos eine gewaltige Pattsituation im französischen Parlament, und wir haben bereits eine Pattsituation. Also die Regierung unter Attal, und vorher war es Elisabeth, kurz das Premierministerin-Nachname fängt mir jetzt nicht ein, die haben im Parlament, also für viele Gesetzesvorhaben, einfach keine Mehrheit mehr gehabt und haben dann unter Rückgriff auf bestimmte Verfassungsmöglichkeiten Gesetze durchgepusht, ja, und damit natürlich auch für eine gewaltige Frustration und eine Vergiftung, sage ich auch mal, des demokratischen Klimas, das aufgebaut ist auf Mehrheiten, ja, wie immer man dazu stehen mag, aber diese Mehrheiten wurden einfach nicht mehr respektiert. Und seit den Parlamentswahlen vom Juni 2022 verfügt einfach Präsident Macron, der ja eine Bewegung gegründet hat und nicht eine Partei, nicht mehr über diese parlamentarischen Mehrheiten in dem Umfang, um eben bestimmte Dinge zu reformieren, was immer es in Frankreich reformiert werden sollte. Daher ja, ich habe es sieht nach Patt, es sieht vielleicht auch nach Chaos aus. Ich würde mal sagen Patt in allen Dingen. Und ich wurde gefragt von russischen Journalisten im Vorfeld und dem das Wirtschaftsforum im Vorfeld zur Wahl, werden Wahlen etwas verändern? Und meine knappe Aussage war, Wahlen werden eher zu einer Zersplitterung führen und zu weiteren Rissen in der Gesellschaft. Und genau das ist es.
Mhm. Und um jetzt nochmal auf diesen sogenannten Rechtsruck zu sprechen zu kommen, weil das, ich hatte jetzt im Vorhinein unseres Podcasts einmal Europawahlen eingegeben und jede zweite Meldung, die ich gesehen habe, war Rechtsruck in Europa. Und bei Ihnen in Ihrer alten Heimat, Frau Kneißl, in Österreich, die FPÖ stärkste Kraft, in Deutschland zweitstärkste Kraft, die AfD mit über 16%. Übrigens auch bei jungen Menschen, die AfD weit vor den Grünen, die Grünen über 10% verloren, die AfD einiges an Stimmen aus dem jungen Lager auch mit dazu bekommen, was ja interessanterweise das Zielpublikum, die Zielwählerschaft der Grünen sind ja die jungen Menschen, und jetzt gehen die schon zur AfD. Also es ist alles nur noch absurd, was dort passiert. Und in Frankreich selbstverständlich mit dem Rassemblement National unter Le Pen auch eine rechtsnationale, rechtskonservative Kraft, die dort mit ich glaube 34% war es, die stärkste Kraft geworden ist. Also jetzt mal eine Frage, die Ihnen vielleicht auch ein Journalist von der AFP stellen könnte. Wie besorgt sind Sie denn aufgrund dieses Rechtsrucks in Europa? Macht Ihnen das Sorgen oder ist das einfach eine Folge des Versagens der etablierten Parteien?
Es ist ja so, dass wir an sich ein Ausfransen der Ränder haben. Ja, wir haben sozusagen Frankreich, Deutschland, ähnliche Situation. Eine Sarah Wagenknecht hat aus dem Stand heraus auch ihre 10% gewonnen. Manche sprechen ja von einer Rückkehr der Weimarer Verhältnisse. Also die Mitte bricht und links und rechts sammeln sich sozusagen die Ränder. Sie haben das Wort konservativ in den Mund genommen. Ich kann an sich weder in der AfD noch in der FPÖ oder im Rassemblement National so etwas wie konservativ entdecken, was ich jetzt sozusagen als konservativ bezeichnen würde. Ja. Es sind für mich vor allem Wählerschaften der Protestwähler. Ja. Es ist ein Aufbegehren gegen die etablierten Verhältnisse, gegen einen Verlust der Kaufkraft. Es ist natürlich die Frage der illegalen Immigration, die viele bewegt. Aber konservativ war einmal, ja, das ist heute nicht mehr. Das waren die Gaullisten in Frankreich. Das war eine CDU vor Merkel, ja, die natürlich auch der konservativen Partei etwas anderes gemacht hatte. Diese Kategorien, glaube ich, sind vorbei. Ich habe 2013 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die zersplitterte Welt, was kommt nach der Globalisierung? oder was bleibt von der Globalisierung. Und ich habe damals genau dieses Thema sozusagen aufgeworfen und ein bisschen in einem Kapitel diskutiert. Wenn man heute, und ich schrieb das 2013, also vor 14 Jahren, vor 11 Jahren, wenn man in der heutigen Situation aufbegehren will, wenn man protestieren will, dann wird man konservativer. Also dann wird man sozusagen, wenn Sie so wollen, rechter oder nationaler oder wütender, was auch immer. Konservativ mag ein Begriff sein, aber ich bin überhaupt nicht überrascht, dass junge Leute sozusagen dann in Richtung rechts gehen, weil die vorher beschriebenen Themen, aber auch, es ist einfach Pendel der Zeitgeschichte, ja, frei nach Hegel, einmal schlägt es in diese Richtung aus, einmal in die andere. Und es ist in einer Zeit, wo alles geht, ja, wo es überhaupt keine Tabus eigentlich auch mehr gibt, ja, ob geschriebene oder ungeschriebene, dann sucht einfach ein Teil der Gesellschaft wieder nach Referenzen. Gegenwärtig haben wir eigentlich keine besonders charismatischen Politiker in all diesen Lagern, ja. Ich würde auch nicht, Le Pen ist sozusagen ein wirklich altes Gesicht, ja. Im Sinne von politisch ist sie schon seit fast über 20 Jahren auf der Bühne. Aber nehmen Sie jetzt einmal die Kombination, hier würde ein wirklich frisches Gesicht auftauchen, und frisches hat jetzt nichts mit Alter zu tun, sondern einfach ein neues Gesicht. Das kann jemand sein um die 60, das kann jemand sein um die 30, der oder die charismatisch, ja, im wahrsten Sinne dieses Wortes sozusagen, den Raum füllt und zum Zugspferd einer politischen Partei wird. In einer so zerbrechlichen Situation, wie wir es heute in vielen europäischen Staaten haben, könnte natürlich eine solche Person wieder zu einer Art Führerschaft gelangen, ja. Ich habe in meinem Buch Requiem für Europa unter anderem geschrieben, es war kein Zufall, dass Hitler aus Österreich kam, weil er einfach auch diese gewisse Mischung aus Scham und Verführung und Zuckersüßlichkeit hat er ja auch kombiniert. Er war ja nicht nur das bellende Monster, sondern da gab es noch einen anderen, der sozusagen verführen konnte, der die deutsche Industrie hinter sich scharte, der britische Adelige hinter sich scharte, ja. Also es gab genug Zuspruch aus dem Kreis der bis hin ins britische Königshaus, die eben einem Hitler zusprachen. Und keiner der aktuellen, die eben auch bei diesen Europawahlen angetreten sind, ist jetzt diese überaus charismatische Person, aber es ist einfach diese Wut, dieses Protestwählerpotenzial, das hat sich hier entladen. Und vielleicht als letzte Anmerkung, traditionellerweise geht keiner dieser Protestwähler oder Anhänger einer AfD oder FPÖ oder wie auch immer zur Europawahl, das interessiert die einfach nicht, ist weit weg und mit der EU will man sowieso nichts zu tun haben. Und trotzdem haben sie bei diesen Wahlen gewonnen. Also das Kalkül Macrons, naja, lasst sie mal bei den Europawahlen gewinnen, aber national gelingt ihnen das nicht, das kann ich nicht teilen, weil es sind ja nationale Probleme. Es ist eine bestimmte Situation in Frankreich, die genau diese Protestwähler an die Urnen holt.
Mm-hmm. Ja, Frau Kneis, und dann lassen Sie uns noch über eine weitere heiße Meldung zu sprechen kommen, die diese Woche reinkam. Das US-Finanzministerium wird nämlich die Sekundärsanktion gegen Russland wesentlich ausweiten. Laut einem Bericht der Financial Times könnten im Rahmen der Maßnahme jede ausländische Finanzinstitution, die Transaktion mit einer sanktionierten Organisation aus Russland abwickelt, so betrachtet werden, als ob sie direkt mit der russischen Rüstungsindustrie zusammenarbeite. Die Ausweitung der Beschränkung werde auf Grundlage der Anordnung des US-Präsidenten vom Dezember des vergangenen Jahres erfolgen. Gemäß diesem Dokument darf das US-Finanzministerium Sekundärsanktionen gegen ausländische Finanzinstitutionen verhängen, wenn festgestellt wurde, dass sie für oder im Namen von etwa 1200 Einrichtungen gehandelt haben, die nach Ansicht der US-Regierung zum russischen russischen Verteidigungssektor gehören. Nach der Ausweitung dieser Sanktionen wird die Zahl der Organisationen auf 4.500 steigen. Ist das ein weiterer Verzweiflungsakt oder wird der russische Bär an diesen Sekundärsanktionen tatsächlich zugrunde gehen, Frau Kneisel? Wie schätzen Sie das ein?
Also, ich glaube, da gibt es absolute Fehleinschätzungen, aus denen man an sich gelernt haben sollte. 2022, ich erinnere an die Aussagen von US-Kongressabgeordneten, die damals sagen, das sind Sanctions from Hell, also Sanktionen aus der Hölle. Ich erwähne dieses Zitat deshalb, weil mir wurde in Österreich in Landschaft unter anderem vorgeworfen, ich hätte diesen Begriff geprägt. Nein, nein, das sind US-Kongressabgeordnete, die von Sanktionen aus der Hölle vor einigen Jahren sprachen. Und 17.000 Sanktionen plus, das hat nicht in die Knie gebracht. Die Wirtschaft ist zerstört. Im Gegenteil, Russland ist laut Weltbankdaten von Platz 6 auf Platz 4 vorgerückt mittlerweile. Ja. Ich war bei einer Veranstaltung auch am Spiev, wo genau das diskutiert wurde. Da war der Titel noch dieser Veranstaltung, How to Become Number 4. Und an dem Tag, just an dem Tag, wurden Weltbankdaten veröffentlicht, und Russland bereits die Nummer 4 ist. Und eben der Datenmenge der Weltbank. Also das ist eine der Antworten, die ich geben kann. Die andere ist, was wir natürlich gestern gesehen haben am Freitag, waren gewaltige Verwerfungen im Wechselkurs des russischen Rubels Verhältnis zu US-Dollar und Euro. Da sprang also unter anderem 100 Rubel derzeit ungefähr 1 Dollar auf 200 Rubel 1 Dollar. Also das wurde dann teilweise als eine totale Schwächung, aber interpretiert, aber ich gehe mal davon aus, das sind jetzt diese doch oftmals hysterischen Reaktionen auf Börsen, und das wird sich wieder beruhigen. Und die russische Wirtschaft ist mittlerweile sehr, sehr stark abgekoppelt von eben den weiten westlichen Märkten, ist natürlich weiterhin beim Neuaufstellen. Ja, da ist noch nichts abgeschlossen. Das ist auch ein Faktum. Aber da steckt man sich so schnell nicht gleich wieder an. Ja, das ist sozusagen hier, wie funktioniert sehr vieles bereits in einer Art Isolation. Und wir sind nicht in Anfang der Nullerjahre oder 2008, als beispielsweise auch die russische Wirtschaft sehr, sehr stark von der Immobilienkrise und allem anderen getroffen wurde, weil man war ein absolut integraler Bestandteil der Weltwirtschaft. Und dieses Mal ist, glaube ich, die Gefahr, dass es hier zu Verwerfungen kommt, eine relativ geringe. Aber die Gefahr, dass es zu Verwerfungen kommt, ist eigentlich größer in der dollarisierten Wirtschaft, weil es hat ja auch die Volksrepublik China sehr scharf und not amused auf diese jüngsten Sekundärmaßnahmen reagiert. Also um nicht zu sagen, geradezu zornig, ja. Das heißt, was schon im Jahr 2022 ersichtlich war, nämlich wie man mit Russland umgeht, das kann jedem anderen passieren. Und das kann einen saudischen Staatsfonds genauso treffen wie eine chinesische Zentralbank. Und daher ist das eigentlich eher als eine Art Selbstzerstörung der dollarisierten Wirtschaft zu sehen.
Ja, und jetzt kam es auch am Rande unserer Zusammenkunft hier in St. Petersburg zu einer anderen Zusammenkunft, nämlich in Apulien in Italien. In Süditalien sind die Staatschefs der G7 zusammengekommen und haben dort ein weiteres umfassendes Hilfspaket für die Ukraine beschlossen von über 50 Milliarden Dollar für die Ukraine. Das heißt, auch dort wird weiterhin daran gearbeitet, am Endsieg der Ukraine dem beizusteuern, dem beizupflichten. Frau Kneißl, was sagen Sie dazu? 50 Milliarden, wahrscheinlich kommt nächste Woche wieder die Meldung, 20 Milliarden noch dazu. Also auch das wahrscheinlich ein Verzweiflungsakt, oder?
Ja, und vor allem, ich glaube, wir sind wieder bei der Demografie und eigentlich einer Konstante in der Wirtschaftsgeschichte und Menschheitsgeschichte, es fehlen die Menschen. Ja? Und es fehlen die Menschen, die die Kraft haben und das Alter haben, um jetzt, ob es jetzt darum geht, militärische Siege im Sinne der Infanterie und Artillerie auf dem Schlachtfeld Ukraine zu erreichen. Da können sie noch so viele Panzer schicken, wenn sie nicht die entsprechende Mannschaft haben, ja, die das bedienen kann. Und wir wissen, dass die Ausbildung ausschließlich auf Englisch verläuft. In deutschen NATO-Basen beispielsweise oder seit 2014 auf Englisch, auf britischem Staatsgebiet erfolgte teilweise. Und ich erinnere mich an einen Artikel schon bereits vor einem Jahr, wo es hieß, die Ausbildungssprache Englisch schafft Probleme. Also das sind jetzt nur Randbemerkungen. Es sind 1 Million Ukrainer nach Deutschland gegangen, vor allem auch junge Männer im wehrfähigen Alter. Und nur mit Geld, nur mit Waffen ist dieses Problem nicht gelöst. Also ich glaube, dass abgesehen von der Korruptionsanfälligkeit und dass solche Beträge dann wiederum auch wieder in Kanälen verschwinden können, von denen keiner weiß, wo dann das Geld letztendlich landet, das ist das andere. Und vielleicht als letzter angemerkt, wir haben es gestern auch kurz bei der Debatte mit den Studenten diskutiert. Meine Sorge gilt auf lange Sicht dem schwarzen Loch des Waffenmarktes, der in der Ukraine entstanden ist. Ja? Und ich erlaube mir hier gewisse Parallelen zu ziehen zu einem Land wie Syrien, Irak oder auch Libanon, die viel, viel kleinflächiger sind und wo gar nicht so viele Waffen gelandet sind. Aber, oder wenn ich auch nehme das Beispiel Libyen, das ich recht gut kenne aus eigener Anschauung, nach der Intervention, militärischen Intervention in Libyen im Frühjahr 2011 und der Zerstörung aller Strukturen, die mit dem Langzeitherrscher, Diktator, wie man ihn nennen will, Muammar Gaddafi zusammenhingen, kam es in der Folge zu einem Dominoeffekt, einem Art Spillover an Terrorismus, Sabotageakten in den Nachbarstaaten in Nordwestafrika. Und wir haben einen gewaltigen Waffenmarkt. Wir haben eine Menge von mittlerweile arbeitslosen Terroristen, die beispielsweise auch aus Syrien oder dem Irak über IS in die Ukraine gekommen sind, ja, dort mittlerweile sogar die ukrainische Staatsbürgerschaft haben und denen langweilig ist, ja. Und dieses Phänomen, glaube ich, wird völlig außer Acht gelassen, dass selbst bei einem Ende, einem offiziellen Ende der militärischen Dimension der Auseinandersetzung Russland-Ukraine, Russland-NATO, ein großes Risiko besteht an Sabotageakten, die in alle Richtungen losgehen können. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass Russland dagegen gefeit ist, aber wir haben in Russland eine doch sehr erfahrene Antiterror-Institution und es passiert dazwischen. Es ist ein Krokus passiert, aber es wurden auch gewaltig viele Anschläge verhindert. Ja? Mhm. Es nur zur Erinnerung für die Zuhörer, ich glaube, wir sollten das im September ausführlich diskutieren. Anfang September 2004, also es liegt dann 20 Jahre zurück, kam es zu einem der schlimmsten Terroranschläge in Beslan, eine Schule, wo also kaukasische Terroristen Schüler, Kinder und Lehrer und Eltern tagelang festhielten. Ich kann mich jetzt nicht mehr an die Zahlen erinnern, aber es sind hunderte Opfer zu beklagen gewesen. Ja? Und wenn Sie Beslan aufmachen 2004 und in deutschsprachigen Zeitungen nachlesen, wie die Berichterstattung damals war, wie die Berichterstattung bis heute ist, dann ist nicht von Terroristen die Rede. Es ist von Rebellen und Freiheitskämpfern die Rede. Ja? Weil sie gegen Russland kämpften, so für die Sezession eines gewissen kaukasischen Gebietes da und dort. Und da würde ich nicht ausschließen, dass dieser Bumerang, ja, eines Tages, der muss nicht nur nach Osten ausschlagen oder nach Süden, der kann auch nach Westen ausschlagen.
Hm. Das ist im Grunde genommen der Orwellsche Neusprech. Rebellen und Freiheitskämpfer sind sie ja nur dann, wenn sie im Sinne, im Interesse des Westens handeln, das ist ganz klar. Ja, und Frau Kneißl, wir müssen zum Abschluss unseres heutigen Podcasts auch noch über die Situation in Westasien, im Nahen Osten zu sprechen kommen, genau genommen, uns mit dem Genozid im Gazastreifen beschäftigen, denn dort hat das israelische Militär 4 Geiseln befreit, das aber mit einem enormen Kollateralschaden, in Anführungsstrichen. Es kam dabei weit über 200 Palästinenser zu Tode, über 400 wurden verwundet. Es wird jetzt als großer Sieg Israels gefeiert, in den westlichen Medienlandschaft diese Geiseln befreit zu haben. Was weniger zu Wort kommt, ist, dass dabei eben über 600 Menschen getötet und verwundet worden sind. Also da muss man dann vielleicht auch noch darüber zu sprechen kommen, inwiefern das wirklich ein angemessenes Eingreifen war, denn das israelische Militär hat auch mehrfach ausgeführt, Militärsprecher Hagari, dass man sich ganz präzise und wochenlang auf dieses Einschreiten vorbereitet hat und letztendlich dabei dann aber über 200 Menschen umgebracht hat, um 4 Geiseln zu retten. Ja, Frau Knessele, war das ein angemessenes Vorgehen? Und zum einen und zum anderen, wie blicken Sie da auf die aktuelle Situation im Gazastreifen?
Ich würde sagen, der Lack ist ab, ja, von Israel. Ich hatte in Israel noch kennengelernt in den 80er Jahren, als ich dort studierte. Das war anders, ja. Es war auch Deutschland und Österreich anders in den 1980er Jahren. Also nichts spezifisch Israelisches. Der Lack ist ab, wenn es eben um das Militär geht, wenn es um diese ach so gerühmten Sondereinheiten geht. Israelische Sondereinheiten waren immer als gern gesehene Gäste, ob in den USA, ob in Berlin oder zuletzt auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo man gerne lernen wollte. Ja, wie machen das die Israelis in der Antiterrorbekämpfung? Was sind ihre elektronischen Mittel? Ja, wunderbar nachzusehen, auch in dieser tollen Serie Fauda, einer fantastischen israelischen TV-Serie. Der Lack ist ab, weil eben die Israelis es nicht mehr beherrschen, entsprechende Entsatzaktionen zu machen. Ja? Vielleicht die berühmteste Entsatzaktion, Antiterrorbekämpfung, liegt jetzt wirklich schon sehr, sehr weit zurück. 1970er Jahre, Uganda, am Flughafen von Entebbe, wurde eine El Al-Maschine gestürmt von einer israelischen Sondereinheit. Und die Geiseln konnten befreit werden. Ja, die Terroristen, ich glaube, wurden großteils getötet. Aber es kam damals bei dieser Antiterroroperation auch ein gewisser Jonathan Netanyahu ums Leben. Der Bruder von Benjamin Netanyahu. Ich glaube, er war damals 33 Jahre alt. Und ich habe da so meine ganz persönliche Interpretation, was den Schatten dieses toten Bruders Jonathan anbelangt, wenn es um den mittlerweile gealterten und jetzt auch offiziell als Kriegsverbrecher bezeichneten Benjamin Netanyahu geht, der vielleicht mit seinen sehr, sehr radikalen Maßnahmen, und die radikalste und schlimmste ist sicherlich das, was er seit dem 7. Oktober anordnet, in Antwort auf den Terroranschlag der Hamas, dass er nämlich eben vielleicht noch sehr, sehr viel weiter gehen will als alles bis dahin Vorstellbare, vielleicht auch, weil er sich selbst seinen Platz in der Geschichte schaffen möchte. Ja, diesen Platz in einer anderen, völlig anderen Weise hat sicherlich sein getöteter Bruder Jonathan.
Also erkennen Sie da auch eine gewisse Hybris bei der israelischen Militärführung unter den israelischen Eliten und vielleicht auch eine gewisse, Verkennung der Realität oder Nicht-Anerkennung der Realität, dass sich eben der Wind auch dort gedreht hat?
Ja, Fehleinschätzungen Sonderzahl. Also ich schrieb am 7. Oktober, als ich das am Samstagmorgen die ersten Nachrichten dazu las, schrieb ich auf meinem Telegram-Kanal, kann man nachlesen, ich glaube, ich schrieb Fatal or Total Misassessment, also völlige Fehleinschätzung. Seither sind nicht nur 1200 Israelis ums Leben gekommen, sondern mittlerweile, glaube ich, 36.000 Palästinenser, vorwiegend Kinder und Frauen. Nie zuvor ist in einem Konflikt eine solche Zahl von Kindern und Zivilisten überhaupt getötet worden. Und mittlerweile verschärft sich ja auch die Lage im Grenzgebiet Israel-Libanon. wir sprechen darüber auch schon seit Monaten, kommt es zu einer größeren Auseinandersetzung. Nacht für Nacht schlagen da die Raketen wechselseitig ein und eine Zahl, die vielleicht unseren Zuhörern nicht so bekannt ist, aber ich glaube, es liegt jetzt mittlerweile bei 650 oder sogar mehr toten israelischen Soldaten. Und zur Erinnerung, im letzten Konflikt zwischen beispielsweise Hisbollah und Israel 2006 kamen meiner Erinnerung nach, glaube ich, damals 300 Soldaten ums Leben. Und wir haben also jetzt eine ganz, ganz andere Zahl. Und wir haben im Windschatten dieser Konfrontation auch ein äußerst brutales Vorgehen der israelischen Behörden und der militanten Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem. Ja. Das geht im Windschatten all dieser Ereignisse völlig unter. Washington hat überhaupt keine Ingerenz mehr, überhaupt keine Einflussmöglichkeit mehr auf Israel. Das hat sich herumgesprochen. Das ist auch nichts Neues. Die Israelis und Netanyahu wird tun, was er glaubt, tun zu müssen, zu können. Mittlerweile hat auch Herr Gantz, der sozusagen Teil dieser nicht ganz nationalen Einheitsregierung war, diese Regierung verlassen. Wahlen, ja. Also ich weiß nicht, ob Wahlen jetzt hier auch die große Wende schaffen werden. Es wird nur weiter zersplittern. Und so wie die israelische Parteienlandschaft und Wählerschaft zersplittert, so zersplitterten eben auch für alle sichtbar mittlerweile Gesellschaften in Europa. Also das ist ein Zug der Zeit.
Mhm. Ja, und diesen Zug der Zeit, den ist wirklich sehr interessant, auch hier in Russland zu beobachten, wie sich das alles hier entwickelt. Frau Kneißl, zunächst mal vielen Dank für Ihre wie immer sehr profunden, kompetenten Einschätzungen hinsichtlich der politischen Lage. Uns erwartet jetzt hier ein tolles Wochenende mit einem Besuch heute Nachmittag im Eremitage, mit einem kleinen Abstecher nach Viborg, einem Städtchen in der Nähe Richtung Finnland. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, vielen Dank auch, dass ich hier sein kann. Das ist mir eine große Freude, hier sein zu dürfen, Frau Kneißl, dass Sie das alles ermöglicht haben. Ja, und ich würde sagen, nächste Woche sehen wir uns dann wieder über Zoom. Leider nicht mehr dann hier vor Ort, aber wer weiß, vielleicht bald wieder. So als kleine verschlüsselte Botschaft hier zum Abschluss. Ja, Frau Kneißl, ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und heute einen schönen Tag.
Vielen, vielen Dank. Ja, unseren Zuhörern auch einen angenehmen Sonntag und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und Elena da ist, weil es ist eine. Ich habe ja viele, mit denen ich noch in Kontakt bin, eingeladen, aber es traut sich keiner her. Es traut sich keiner.
Die German Angst. Wir hatten es gestern von der German Angst.
Und vielleicht auch noch für alle, aber wirklich alle Journalisten, die in den letzten Wochen die kuriosesten Berichte über mich schrieben, für meine tolle Wohnung, mit dem ich ja alle in Kontakt stünde. Ich verlasse St. Petersburg, eben in 2 Wochen übersiedle ich meine Tiere und mich aufs Land. Und ich werde beruflich eben wahrscheinlich alle 2 Wochen dann zurückkehren für ein paar Tage. Die Züge funktionieren hier. Aber ich gehe aufs Land. Viele Gründe. Erstens bin ich ein Landmensch und ich bin einfach lieber in einem kleinen Dorf als eben in der Innenstadt. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Wohnung gefunden habe, weil sie hat Steinböden und mein Vermieter ließ mich hier mit Tieren wohnen, was nicht überall möglich ist, ja. Deswegen bin ich hier.
Genau, wir wissen ja auch um ihre beiden Hunde, den Winston und Jackie, denen es wieder etwas besser geht.
Gott sei Dank. Ich bin. Ja, ich hoffe, dass wir mit guten Nachrichten unsere Zuhörer in den zukünftigen Podcasts versorgen können. Mögen 70x70 Podcasts noch folgen.
Mindestens, am besten noch viele mehr. Frau Kneißl, vielen Dank. Die Kuckucksuhr schlägt.
Und ich muss ins Büro.
Sie müssen ins Büro. Es ist jetzt 10.30 Uhr und auch von meiner Seite vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr hier heute wieder dabei wart bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.